In unserer geliebten Serie Mein Fahrrad ist krank sprechen wir ja einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost hier in Leipzig und dort arbeitet sie als Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und auch den großen Problemfällen rund ums Fahrrad und vor allen Dingen, die so am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäftes auftauchen, anlanden oder dorthin getragen werden.
Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Christiane über die Umrüstung von 90er Jahre und 2000er Jahre, sagt man das? 2000er Jahre Mountainbike-Rahmen.
Nuller Jahre könnte man auch sagen.
Von 90er Jahre und Nuller Jahre Rahmensets zu, naja, manche sagen Vintage-Gravel-Bikes dazu, andere sagen Alltagsrad dazu, andere sagen All-Terrain-Bikes. Also was kann man mit so alten Mountainbike-Rahmen machen? Genau, und erstmal sagen wir aber hallo Christiane.
Hallo zusammen.
Schön, dass du wieder da bist und ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen zum Thema Alu und Rahmen und Stahlrahmen und so weiter. Wir haben wahnsinnig viele Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel von Martin, der hat uns geschrieben, zum Beispiel von Thomas, der hat uns geschrieben. Ich habe auch in der letzten Ausgabe schon den Kollegen von Mastodon erwähnt. Hättet ihr das gedacht, dass so viele Leute da nochmal Ergänzungen haben, nochmal persönliche Geschichten dazu schicken? Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht.
Ich bin auch überrascht, aber ich finde es total gut, weil auf die Art und Weise kriegt man ja eben, also erstmal lernt man dazu und kriegt so Hinweise, was man sich alles nochmal ganz genau angucken sollte und so, total gut. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sendung nur darüber, also nicht mit mir, sondern dann mit jemandem, der sich auskennt.
Ja, es könnte vielleicht mal, auf jeden Fall in den, könnte man mal machen, Themenstapel kommt es mal rein, sich genauer nochmal Alu anzugucken, wie ist das eigentlich mit Ermüdungsbrüchen, braucht man Bärenkräfte, habe ich in der letzten Episode ja nochmal erwähnt, haben wir ja auch so genannt oder ihr habt so genannt, also ja, ist vielleicht ein Feld, was noch intensiver besprochen werden kann.
Auch total wichtig, ob die Fahrräder, also um die es ja dann doch geht, so im normalen Stadtland-Flussbereich unterwegs ist oder eben an der See mit Salz und so, also das wäre schon cool, da an Materialkunde nochmal irgendwie, also da tiefer zu gehen, finde ich schon, also interessant, weil die Unterschiede, die kriege ich schon auch mit. Also.
Ich möchte die hier geäußerte Untertreibung zurückweisen, wenn du sagst, mit jemandem, der sich auskennt, im Gegensatz zu, du kennst dich ja aus.
Naja, Materialkunde habe ich nicht studiert und ja. Das wäre also.
Also wir stellen fest, es gibt Experten für Oxidation, zum Beispiel von Aluminium, auch Oxidation auf dem Zeitstrahl.
Ja, so und offensichtlich auch unter unseren Hörerinnen und Hörern.
Genau, also unter unseren Hörern. Das schreiben die uns, aber das heißt ja nicht, dass sich Leute hier gar nicht auskennen.
Nö, das hat ja auch niemand behauptet. Aber ich glaube auch, wenn wir jetzt wirklich wissenschaftlich eintauchen wollten, dann müssten wir das Feld hier sozusagen nochmal
also
erweitern.
Bin schon weg.
Dann bist du schon raus, sagst du.
Gut. Metallurgie-Spezial.
Ja, Metallurgie-Spezial, Antritt 2024 oder so. Aber wir wollen ja zurück zum Thema Vintage-Räder.
Werkstatt-Vintage.
Werkstatt.
Vintage-Werkstatt.
Vintage-Werkstatt-Winterräder.
Zum Beispiel.
Oha.
Hat er schön
das
gemacht.
War wie ausgedacht. Ja. Aber war es nicht, ne?
War es nicht.
Nee. Total, wow.
Ja.
Hat er versteckt, dass ein V dabei ist. So, okay. Und zwar geht diese Frage hinsichtlich der Werkstatt-Vintage-Winterräder zurück auf eine Nachricht von Immanuel aus Innsbruck. Der hatte uns vor einiger Zeit geschrieben und hat so viele Fragen gestellt, dass wir die unterteilt haben. Und hier kommt der zweite Teil. Es ist eben der.
Und in Innsbruck ist ja auch oft Winter. Also das stimmt ja auch tatsächlich. Ja.
Wie Sie hören, ist Christian Bollert heute in Bestform.
Das macht der Kakao.
Macht der Kakao. Du sollst nicht immer über deine Ernährungsgewohnheiten hier sprechen, Christian. So, also, Immanuel schreibt, aus einem Track 750 Tracking Bike mit noch in USA gefertigtem Stahlrahmen habe ich mein persönliches Gravel Unikat gebastelt. Technisch nicht perfekt, aber super zu fahren. Einzigartig und ein wunderschönes Vintage-Rad. Geht doch mal bitte darauf ein, was man da richtig und falsch machen kann. Mir kommt vor, bis circa 2000 war die Fahrradtechnik noch ziemlich einheitlich und gut zu warten. Welche Teile machen Sinn? Worauf sollte man bezüglich Sicherheit achten? Und diese Frage reichen wir einfach weiter an Christiane und fragen dich erstmal, kennst du solche 90er oder Nuller Jahre Vintage Mountainbikes, die als Alltagsräder umfunktioniert sind?
Aber das war jetzt ein Trekkingrad, oder?
In dem Fall ja.
In dem Fall, ja, ist ein, Entschuldigung bitte, ein Trekkingrad. Ist es.
Ja. Ja, es gab auch 28 Zoll damals.
Ja. Ja. Das hat damit zu tun, dass wenn ich sowas lese, sofort sofort die Assoziation
habe.
Ja,
das ist der Wunsch. Was mein Fahrrad hast du genau im Kopf, ne, wenn du das
ist der Wunschvater.
Ich habe es verraten, dass Christian so ein Fahrrad fährt. Ein ungerüstetes Rad.
Mein Alltagsrad ist auch so ein Fahrrad, aber 26 Zoll. Ja, jetzt habe ich die Frage überhaupt so verstanden. Es geht gar nicht nur darum, welche Rahmen und Gabelsets muss man sich da aus suchen, auf was muss man dabei achten, sondern auch an das, was man da dran schraubt.
So habe ich es auch verstanden.
Und, okay. Aber wir fangen mal mit dem Grundstock an, oder? Also
bitte.
Rahmengabel. Damals, als es nur 26 Zoll, nein, nicht nur, als es nur 26 Zoll und 28 Zoll Fahrräder gab oder fast nur, es gab natürlich noch die Kinderräder und irgendwelche italienischen Eiswagenräder und dann noch ganz verrückte Schweizer Militärdurchmesser
und es gab 27 Zoll, was damals größer war als 28 Zoll, 630 Millimeter Felgenwurf.
Schwedische Militärfahrräder gab es, glaube ich,
Peugeot, ganz schlimm, ganz, nicht ganz, was habe ich gesagt, also ganz einzigartig und ganz oft mit Stahlfelgen noch und so. Heieiei, stimmt. Also,
das war so cool, das hat man dann immer nicht gemerkt, ne? Oder also es gibt
doch,
Leute,
wenn man die Bremse einstellen wollte.
Ja, dann hat man es gemerkt. Aber Leute, die, ich habe doch hier die richtige Größe gekauft und dann so, nein, das sind 8 mm Unterschied. Ja. Egal, wir schweifen ab.
Ach ja, die Mäntel, die man versucht hat auf die Felgen drauf.
Ja, zum Beispiel. Ja, dann gab es auch noch ein anderes
weil
Triathlon.
Die französische Ausdrucksweise war dann irgendwie 27 Zoll.
Die wurden 27 Zoll genannt.
Können wir mal zurück zum Thema kommen?
Zurück zum Thema.
Ja. Christian Bollert.
Danke.
So,
die Rahmen, ja genau, die waren das, was man so gekriegt hat in, eigentlich kamen die besten Rahmen damals aus den USA, oder?
Sagst du?
Weiß ich nicht.
Wenn das deine Einschätzung ist.
Ist das jetzt so,
also
Trek, Specialized?
Ich würde das...
Tendenziell scheint Immanuel ja auch diesem Glauben aufzusitzen.
Ich würde sagen, dass Anhänger zum Beispiel der Marke Bridgestone damals anderer Meinung gewesen sein
das
werden.
Das stimmt. Die was
Japan und dann hat sich Taiwan langsam entwickelt. Aber ich glaube, das ist vielleicht für den Einsatz als Vintage-Dingsbumsrad. Ist das Vintage-Winter-Trekking-Werkstattrad, ist das gar nicht so relevant, wo der Rahmen herkommt.
Jedenfalls also, gab es damals geschraubte Tretlager. Meistens BSA, außer man hatte eben dieses Peugeot mit 27 Zoll. Dann hatte man auch schon mal so ein französisches Gewinde mit beide rechts rum reingeschraubt und so.
Was ist BSA?
BSA ist Normmaß für Tretlagergehäuse beziehungsweise Gewinde in Tretlagergehäusen. Und da passen die handelsüblichen Vierkantlager, die man heute noch kriegt, zum Beispiel rein. So.
Also so eine Art DIN-Norm oder sowas.
Genau, es gab zu der Zeit, ich glaube so drei sehr oder relativ weit verbreitete und das am weitesten verbreitetste war BSA.
Okay, ja. Und BSA erlebt auch ein Revival, ne? Also
ja,
man geht auch an Carbonrahmen von Pressfit-Rahmen weg und baut die Rahmen so, dass geschraubte Lagerschalen da rein können, auch die modernen Kurbeln, von denen wir gelernt haben, dass manche auseinandergehen können, wenn sie geklebt sind und nicht so gut geklebt.
Du spielst auf Shimano ein?
Shimano,
ja.
Richtig. Okay. BSA erlebt ein Revival.
Ja. Ja, also ich fand es eh schade, dass zwischendurch die Tretlager alle gepresst worden sind und das hat meistens nur so lala gehalten und das war eigentlich eine gute Sache. Ich finde es manchmal ganz gut, dass man offenbar zu Dingen, die sich bewährt haben, zurückkommt.
Viele aktuelle Kurbeln kann ich in einem 90er-Nuller Jahre Trekking- oder Mountainbike-Rahmen montieren.
Genau.
Das ist doch eine gute Nachricht.
Absolut.
Auf jeden Fall, ja, finde ich auch. So, das war das Tretlager. Da muss man eben aber trotzdem mal drauf gucken, wenn man sich so einen Rahmen besorgt. Nicht, dass es ein italienischer Rahmen ist oder ein alter französischer Rahmen. Dann ist man nämlich aufgeschmissen, da passt nichts Aktuelles rein. Und dann würde ich mir natürlich angucken, was will ich da dran schrauben an das Rad? Soll da eine Lichtanlage dran? Sollen da Schutzbleche dran? Sollen da ein Gepäckträger dran? Vorne vielleicht ein Lowrider oder sowas? Oder zumindest ist die Möglichkeit da vorne auch ein Vorderradgepäckträger wegen schick und so.
Nur weil du es hast, ist es schick?
Nee, ich habe ganz lange gewartet und habe gedacht, ich brauche sowas nicht, ich brauche sowas. Und dann habe ich es mir dran geschraubt.
Und das war eine gute Entscheidung.
Überhaupt nicht, aber es sieht gut aus.
Ah, okay.
Aber es gibt durchaus auch Leute, bei denen es gut aussieht und die es brauchen oder benutzen.
Und es gibt sogar Argumente dafür. Aber darauf müssen wir jetzt
überhaupt nicht eingehen. Das
ist vielleicht auch nochmal eine andere Folge.
Aber wenn ihr sowas vorhabt, dann achtet darauf, ob nicht vielleicht dafür auch schon passende Ösen an der Gabel dran sind oder für hinten an dem Rahmen. Denn das ist nicht immer so. Die waren ja teilweise... Also diese zum Beispiel Mountainbike-Rahmen waren ja auch tatsächlich nicht dafür gemacht, dann in, 30 oder 40 Jahren dann als Vintage Alltagsräder umgebaut zu werden, sondern eben fürs Mountainbiken gemacht, ohne die Möglichkeit, da irgendwas dran zu schrauben. Ja.
Ich habe eine Nachfrage zu zwei gerade angesprochenen Punkten, nämlich die Gabel und hinten. Kann ich denn zum Beispiel einen aktuellen Laufradsatz in so ein Fahrrad rein operieren?
Operieren, ja.
Montieren.
Wird schwierig, weil heutzutage kriegt man eben Steckachslaufräder mit ganz anderen Einbaubreiten auch. Das wird eben schwierig. Jetzt könnte man ja sagen, ich habe den Rahmen, dann kann ich wenigstens vorne ein aktuelles Laufrad, also ganz was Tolles, weiß ich jetzt nicht, einbauen. Ja, wenn ich die Gabel tausche, klar.
Aber doof.
Nee, nicht unbedingt. Dann, das muss man sowieso im Auge behalten, weil irgendwann gab es den Wechsel von geschraubten Steuersätzen zu Head-System, also Vorbau mit Schaft reingesteckt, erst später dann und jetzt immer noch aktuell Vorbau klemmt auf einer länger gelassenen Gabel. Und da könnte man ja eben auch zu aktuelleren Dingen übergehen, Vorbaulenker betreffend.
Das heißt, beim Laufrad oder bei den Laufrädern messe ich am besten diese Einbaubreite, ne, und werde mit 100%iger Wahrscheinlichkeit
135 hinten.
105, ja, mit 135%iger Wahrscheinlichkeit
100% hinten
werde ich Schnellspanner verbauen müssen.
Ja, ja, ja.
So, das muss ich machen. Also vorne und hinten Schnellspannen.
Und die muss ich mir gebraucht besorgen, weil die gibt es eigentlich nicht mehr.
Doch, das gibt es schon,
noch.
Das gibt schon noch, aber jetzt nicht mehr den ganz heißen Scheiß.
Ja. Ja. Und bei der Gabel hast du angesprochen, dass es da diese zwei verschiedenen Systeme gibt. Also es gibt diesen geschraubten Steuersatz mit einer Gabel, auf deren Gewinde geschnitten ist, und es gibt den gesteckten Steuersatz sozusagen, wo der Vorbau den Steuersatz einstellt, die Vorbauklemmung, und da ist dieser Schaft ohne Gewinde.
Genau.
Worauf muss ich denn noch achten bei der Gabel? Wenn wir jetzt wirklich sagen, wir gehen von so Mitte 90er los.
Da gab es, glaube ich, in Italien auch noch so ein ganz schrilles Maß. Das war irgendwas unter 1 Zoll, aber es gab natürlich 1 Zoll Gabeln. Also da habe ich dann Schwierigkeiten, eine neue Gabel für zu bekommen.
Weil aktuelle Gabeln?
1,8 Zoll. Und auch ganz aktuell, ich meine, 1,8 Zoll hat der konifizierte, also da kriegst du aktuelle Gabeln eigentlich gar nicht rein. Oh. Jedenfalls nicht den heißen Scheiß.
Ja, also man sollte genau, können wir eigentlich sagen, wie bei Vorderrad und Hinterrad, man sollte genau schauen, passt die Gabel, die ich habe, zu dem Steuerrohr.
Ja, genau.
Weil es da auch, naja, drei, vier verschiedene Durchmesser oder Bauweisen eigentlich gibt.
Genau, und bei so einer Gabel wir reden mal von starren Gabeln, ne? Damit mit einer schönen starren Gabel auf die Nase zu fallen, wenn man sich da die falsche kauft, ist echt doof, weil also 200 € aufwärts muss man da schon bezahlen. So, und dann was mache ich mit den Bremsen? Da kriegt man ja, also aktuell sind ja sogar die einfachsten Trekkingräder nicht ganz durch die Bank weg, aber sehr viel mit Scheibenbremsen ausgestattet. Und Scheibenbremsen kriege ich an so ein Rad, wenn noch 1900 davor steht, eher selten dran. Also bei 1900 wahrscheinlich keine Scheibenbremse und da kann man auch keine Scheibenbremssockel oder sowas adaptieren. Das würden die Rahmen nicht aushalten. Also dafür sind die einfach nicht gemacht, um die Kräfte an der Stelle einzufangen und oder zu übertragen. Und das heißt, man ist dann eben zum Beispiel auf V-Brakes oder Cantilever-Bremsen oder von Magura gibt es so Öldruckbremsen für die Felge, also auf Felgenbremsen angewiesen.
Aber das haben wir hier auch schon mal diskutiert, muss ja gar nicht schlecht sein.
Nö, muss nicht schlecht sein. Und da sind auch also relativ einfache, da kann man natürlich nicht mehr das Beste vom Besten kaufen, weil sich kein Mensch mehr dafür interessiert, da das Beste vom Besten herzustellen. Aber recht einfache Bremsanlagen sind wirklich gut, muss ich sagen.
Worauf muss ich noch achten, wenn ich sowas umrüste?
Na, wenn ich da jetzt also keine Scheibenbremse dran, sondern eben Felgenbremse, dann muss ich natürlich noch darauf achten, wie ist das, nicht nur die Schraubösen für Gepäckträger und so weiter, sondern auch, wie ist die Zugverlegung für die Bremsen? Ist das über dem Oberrohr verlegt, unter dem Oberrohr oder unten lang oder ist das überhaupt schön möglich, weil manchmal für so Cantilever-Bremsen gab es dann so kleine Röhrchen, die so schön, also wirklich hübsch angelötet, aber braucht man halt nicht. Und wenn man das dann alles nicht nutzt, ums, ich rede gerade von so kleine Röhrchen, ums nach Sattelrohr herum, um dann hinten die Hinterradbremse anzusteuern. Und das sieht dann halt ungenutzt doof aus. Muss man nicht, also ich meine, das stört nicht, aber ästhetisch eben doch. Technisch nicht, aber ästhetisch doch.
Mir fällt noch was, oder hast du auch was zu dem Punkt, zu den Bremsen? Dann habe ich noch was, dann mache ich zur Erklärung fällt mir ein, dass die Bremsen anders angelenkt werden. Ne? Also eine Cantilever-Bremse wird direkt von oben mittig gezogen, eine V-Brake von der Seite. Mir fällt dazu noch ein, dass es ja auch noch so eine Zwischenform gab. Es gab ja noch die Mini-V-Brake, die den Vorteil hatte, dass man sie mit so einer klassischen Hebelübersetzung ziehen konnte.
Genau, das, ob ich die Mini-V-Brake nehme oder die V-Brake, hängt daran, welchen Bremshebel ich benutze. Ne?
Genau.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dieses alte Mountainbike einen Gravel-Lenker mit, also einen Rennradlenker bauen möchte und dann eben auch Bremshebel, die, wie macht man das mit der Schaltung da eigentlich?
Das wäre übrigens gleich meine
Frage.
Wenn man
Rennradbremshebel da dran hat, dann kann man keine V-Brakes verbauen, sondern muss dann eben auf eine Mini-V-Brake zurückgreifen oder Cantilever-Bremse wegen der Hebelverhältnisse, die sonst nicht funktionieren.
Ja, oder man nimmt so einen lustigen Hebel, also so einen lustigen Adapter, ein Travel Agent, der
da
den
ist er
Zug
wieder.
Noch, der,
ja.
Genau, da ist er wieder, den Zug umlenkt. Aber ich hatte im Kopf, dass eine Mini-V-Brake gemäß ihres Namens kürzer baut, sie ist nämlich Mini. Und das wird dann zum Problem, wenn ich einen dicken Mountainbike-Reifen habe und noch ein Schutzblech montieren will.
Das,
da denken nämlich,
ja, genau,
das kann
aber,
man
aber dicker Mountainbike-Reifen auf breiter Felge. Genau, auf die Felgenbreite muss man auch Rücksicht nehmen bei den Bremsen, weil ja, das ist durchaus wichtig, weil die Bremse ja nicht wie auch eine V-Brake, soll nicht wie ein V stehen. Auch bei
wie
einer
der Name
V-Brake,
schon sagt.
Wie der Name eben dummerweise sagt, sondern auch bei einer V-Brake sollten die Bremsarme eigentlich parallel zur Felge stehen, um eine gute Bremsleistung zu erzielen. Und wenn ich eben zu breite Felgen habe dazwischen, dann stehen die da eben wie ein
Wie. Oder das Schutzblech über dem Reifen sitzt zu hoch, dass dieser Querzug, der Mini-V-Brake, die eben nur eine kleine V-Brake ist, mit dem Schutzblech kollidiert. Da soll es auch schon Umrüstung gegeben haben oder Umrüstungsansinnen, die daran gescheitert sind.
Fragst du für einen Freund?
Nee. Also mir ist es nicht passiert.
Okay. Ja. Stichwort Hebel, du hast schon die Bremshebel angesprochen, dann denke ich sofort an Schalthebel. Was baue ich denn da ein eigentlich?
Genau, da haben wir ja gerade eben, da bin ich dann ins Straucheln geraten, weil wenn ich jetzt da einen Rennradlenker dran, was baue ich da für,
Es gibt Schalthebel, die mehreres können. Man sollte, glaube ich, inzwischen sich genau angucken. Ne? Es gibt ja auch aktuelle 8-fach-Shimano-Hebel oder 9-fach,
ja, genau,
die das teilweise können. Spätestens ab 10 Ritzeln hat sich diese Übersetzungswelt auseinander bewegt. Da muss man genau schauen, was kann was. Aber
da muss man dann auf das Schaltwerk auch achten. Ne? Also wenn ich da dann, genau, also damit, was Gerolf jetzt glaube ich meint, ist wildes Kombinieren von Rennrad- und Mountainbike-Bauteilen oder Rennrad-Bauteilen auf der einen Seite und Mountainbike- bzw. Trekkingrad-Bauteilen auf der anderen Seite. Das geht bis zu einer gewissen Baureihe ganz gut bei Shimano. Und ab dann wird es heikel. Nicht immer nicht möglich, aber heikel.
Ja, und man könnte ja sagen, man sollte das kombinieren, also den Schalter mit dem Schaltwerk und dem Umwerfer, so man noch einen nutzt, kombinieren, die zusammenpassen, also aus einer Serie sind. Oder es gibt ja auch noch einen Universalhebel quasi. Lenkerenthebel, wenn man einen Rennlenker fahren will.
Genau, aber gibt es die noch aktuell?
Es gibt die noch aktuell. Und man kann die. Beziehungsweise, Moment, ob sie bei 12-fach noch geht, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber man bekommt sie noch und man kann auch bei diesen Hebeln sogar die Rasterung ausstellen, Christian, wenn du das möchtest.
Ah, das
ist ja
schön.
Und dann kannst du ungerastert schalten. Und es gibt sogar Leute, die sagen, ungerastert schalten ist die Krone der Schaltungsevolution.
Wenn man es kann.
Du könntest das.
Ah, vielleicht. Was übrigens Emanuel noch wissen wollte, und das finde ich auch einen spannenden Punkt, gerade wo wir auch über das Thema Bremsen und so und auch passende Bauteile gesprochen haben, worauf muss ich denn in Sachen Sicherheit unbedingt achten, wenn ich da jetzt anfange, Komponenten ranzubauen und den Rahmen umzubauen und so?
Naja, also auf Sicherheit achten, man sollte jetzt keine Unfallkomponenten und Unfallrahmen ranziehen und da irgendwie dran rumfummeln. Ansonsten muss man sich ja an nichts halten. Es gibt keinen TÜV fürs Fahrrad. Aber man sollte natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man da jetzt ganz viel Geld reinsteckt und man kauft sich jetzt lauter Zeugs und hat am Ende da irgendwie 2.500 Euro rein versenkt. Und dann fährt man und bei der ersten Ausfahrt
fällt alles auseinander.
Bricht der Rahmen.
Oh, ja.
Kann ja sein. Ja. Ne? Also Rahmengarantien damals 10 Jahre und die sind rum. Und dann weiß man nicht.
Da muss man nicht besonders gut in Mathe sein. Ja, das stimmt.
Und dann weiß man ja auch nicht, wie weiter. Also dann muss man natürlich erstmal den zweiten gebrauchten Rahmen, wo das alles genauso dran passt, was man sich da alles ausgesucht hat. Also das muss man dann erstmal finden. Also deswegen, das muss man im Hinterkopf behalten, das alles mit Augenmaß eben so anzugehen. Das, was man noch gebraucht hat, da dran, warum nicht weiter nutzen.
Da sind wir doch wieder ganz am Anfang und er hatte diese Frage ja auch. Was sind gute Basisräder? Ihr habt schon gesagt, vielleicht vor allen Dingen amerikanische Rahmen, aber auch ein paar japanische.
Ich kann da gar nicht alle Marken aufzählen, die es da gibt.
Nee, ist wahrscheinlich auch Quatsch, ja.
Aber wenn ich mich recht erinnere, KHS hatte zum Beispiel damals auch echt schöne Einsteiger-Rahmen-Gabelsets, denen man sowas machen könnte, nicht besonders leicht, soweit ich weiß, aber sah gut aus. Ja, hatten wir eben schon gesagt, Trek und Specialized. Schwierig wird's bei den Briten, würde ich sagen, weil da waren die Bremssockel nochmal an einer anderen Stelle und das hatten, glaube ich, ganz lange noch die Briten. Also wäre ich vorsichtig mit Rawley, falls die so wirklich heißen, also wie, falls das so ausgesprochen wird. Bei uns in der Werkstatt heißt das immer ganz anders. Hatte vielleicht auch was Leipzigerisches.
Relais.
Ja, ja, genau. Also da wäre ich vorsichtig. Italienisch wäre ich vorsichtig wegen falsches Tretlagermaß und eben eventuell ganz verrücktes Maß am Steuerrohr. Dann Französisch wäre ich vorsichtig wegen Tretlagermaß.
Das ist doch schon mal so eine ganz gute Einordnung.
Also USA ist, glaube ich, gar nicht schlecht.
Ja, ja.
Da waren die Mountainbikes ja auch unterwegs, oder? Gott, damals war ich noch so klein.
Wir alle. Also ich jedenfalls. Ich weiß nicht, Gerolf, wie es dir ging in den 90ern, aber ich war da noch relativ klein.
Du warst schon die 1,80 groß, die ja jetzt groß ist.
Na, das könnte sein.
Hier werden diverse Sachen über mich veröffentlicht, zu denen ich mich nicht positionieren möchte.
Du kannst es weder bestätigen noch dementieren, das
genau.
Ist okay.
Ich war nicht dabei.
Das heißt, auch nochmal so ein bisschen verkürzt gesagt, du hast es ja gerade so angedeutet, wenn der Rahmen bricht, ist alles doof. Den sollte man sich schon ganz genau angucken, bevor man da so viel Zeit reinsteckt.
Naja, es ist das Herzstück, klar. Also mit Beulen würde ich da dann einfach nicht anfangen. Aber glaube ich auch nicht, dass jetzt die Frage dahin gemünzt war, weil das soll ja schön aussehen. Und dann nehme ich mal an, dass die Rahmen nicht mal besondere Kratzer haben und so. Also so.
Aber gibt es da irgendwas, worauf du achten würdest, was vielleicht jetzt der Laie eventuell nicht macht? Also wenn ich mir einen Rahmen angucke, würde ich auch sagen, okay, keine Beulen, keine Kratzer, aber da, reicht das schon? Oder naja, muss ich den mal schütteln oder muss ich dagegen klopfen oder was? Oder?
Also klar, wenn man die in die Hand nimmt, dann schüttelt man auch, aber das ist jetzt nicht da, also dass man da jetzt den Holzwurm, den Stahlwurm rieseln hören würde, das habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber na klar, Sichtprüfung, und wenn die Sichtprüfung in Ordnung ist, dann kann man das machen, und dazu gehört halt einmal rundherum gucken und mit Bedacht und nicht einfach so mit Augen zu und ach man, das
geht schon.
Magenta ist aber scharf. Und dann einfach im Hinterkopf behalten, wenn der dann die Grätsche macht, dann war's das erstmal.
Was für ein Schlusswort. Christiane Lang hier bei Detektor FM im Antritt mit Tipps, wie man aus alten Trekking- oder vielleicht auch Mountainbike-Rädern nochmal wieder was Neues machen kann. Mit neuen Komponenten, aber eben auch natürlich mit dem richtigen Blick für das richtige Vintage-Werkstatt-Winterrad. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke. Mir ist gerade noch was eingefallen.
Bitte.
Ich habe nämlich letztens aus einer 1997 gekauften, ja, hab ich gar nicht selber gekauft. Mein Onkel hat mir die gekauft. Eine Bohrmaschine, das ist eine grüne Bosch-Bohrmaschine. Und die habe ich so lange behalten, weil eigentlich macht man das ja nicht mehr. Heute macht man alles mit Akku und so. Ne? Und die habe ich so lange behalten, weil die mein Onkel mir gekauft hat. Und jetzt letztens haben wir eine Werkstatt eingerichtet und haben so einen alten DDR-Bohrständer genommen und haben die Bohrmaschine da eingehängt. Und da macht das Kabel ja auch wieder Sinn, ne? Weil Steckdose ist gleich um die Ecke. Mhm. Und also ich finde das schon richtig gut, also so aus alten Sachen wieder was zu machen. Aber man muss halt, manchmal muss man auf die richtige Zeit, auf den richtigen Zeitpunkt warten.
Ach, du meinst, dass dieser alte DDR-Bohrständer zu der neuen oder zu der erhaltenen Bosch-Bohrmaschine passt?
Ja.
Und dass damals quasi so eine Art Standard existiert, der dann wirklich auch ein Standard ist?
Das zum einen, dass das einfach glückliche Parameter sind, die eben zusammenpassen. Und dass ich gedacht habe, was soll ich mit diesem Ding? Das ist mit Kabel, das macht man heute nicht mehr. Wir haben Akkus, selbst in den Discountern kriegt man wirklich gute Akkugeräte für so einen Heimwerkerbedarf. Ja? Und da macht das dann plötzlich wieder Sinn. Das ist ein altes.
Eine Rekombination.
Gutes, ja, das ist ja schön. Also genau, ja, eine Rekombination. Und das ist mir eingefallen, als es da eben um die Fahrräder ging. Und
ich habe gedacht, das wäre vorbei
gewesen. Und ich hatte die fast vergessen.
Und so wie es klingt, geht es Emanuel ja auch so, dass er da rekombiniert hat und sehr, sehr happy damit
genau,
ist.
Genau, man kann keine Pauschalantworten finden. So. Also das ist mir eben auch während des Gesprächs aufgefallen. Es ist schwierig, da so einmal so ein
es gibt nicht die Strich eine Antwort.
Zu machen und, ja. Genau, und hat dann, weiß dann wirklich, hat die Liste, die kann man abarbeiten und so. Da manchmal hat man Glück und dann funktioniert's. Und dann ist schön.
Man kann leider nicht alles mit allem kombinieren in der Fahrradwelt, aber manches mit manchem. Man soll es darauf achten, wenn man sich aus einem älteren Rahmen und wahrscheinlich auch aktuelleren Teilen ein neues Fahrrad zusammenbaut oder ein halbneues Fahrrad oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber wenn es richtig macht, kann es gut funktionieren. Wir hoffen, dieses Gespräch hat etwas zur Klärung beigetragen und sagen vielen Dank, Christiane, dass du ins Studio gekommen bist.
Ja, vielen Dank an euch.